Mhm. Das läuft jetzt.
Wunderbar.
Herrlich.
Dann können wir wieder auf unsere wirklich schöne, althergebrachte, analoge Art und Weise unseren Podcast produzieren. Wir sind mit einem Dosentelefon miteinander verbunden und schicken uns Transkripte der, da fange ich schon an zu stottern. In den Manuskripten unserer Dialoge finden sich natürlich diese ganzen unfassbaren, schlechten Stottereien und Pausen nicht drin. Und auch die Atempausen sind da nicht. Die lesen dann einfach professionelle Schauspieler vor, bemühen sich dabei, so authentisch wie möglich zu sein, und dann wird es in einem sehr, sehr feinen Tonstudio hier in Berlin, in einem alten DDR-Radio-Tonstudio, wird es aufgenommen, feinschliffmäßig so produziert, dass es so klingt, als hätten wir beide zu Hause diesen Podcast mit Diktiergeräten aufgenommen, und dann wird es halt online gestellt.
So sieht das aus. Eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit eigentlich, Nils, oder?
Es ist hochkompliziert und ich hoffe, dass es irgendwann mal möglich sein wird, einfach miteinander zu telefonieren und jeweils zwei Diktiergeräte daneben zu legen und das hinterher zusammenschneiden zu lassen an einem Gerät, welches nicht mehr mit Bandmaterial arbeiten muss, Computer. Ich habe mir jetzt einfach mal einen Begriff ausgedacht für so eine Maschine, die sowas machen könnte in naher Zukunft. Wie ist Computer.
Das klingt ja geil.
Das wäre doch
mit
toll,
K,
oder?
Oder was? Mit K? Oder
Mit K. Und Doppel-P und J.
Also es ist so ein bisschen, klingt, wenn man es verwaschen ausspricht, so ein bisschen wie komm du her.
Komm du her, Computer. Ja, liebe Menschen, wir sind mittendrin in einer neuen Folge unseres zweijährigen Podcasts Alte Nice Männer. Am anderen Ende der Leitung des Dosentelefons begrüße ich wie immer den Gast dieser Sendung, Frank Smilgis.
Hallo Nils, lieber Gastgeber.
Ja, Mensch Frank, wo bist du denn heute?
Ich bin im schönen Tempelhof an der Grenze zu Neukölln. Also das ginge ja auch anders sonst nicht umzusetzen mit unseren Dosentelefonen, denn die Strippe misst maximal 4 Kilometer und so komme ich bis nach Steglitz. Übrigens,
das ist ja super.
Der Einstieg war toll, der hat mich erinnert an ein Gedicht. Das Motto dieser Sendung für mich steht heute unter dem Begriff Literatur. Ich habe eins meiner ersten Gedichte gefunden vom 6. August 1980. Dieses Gedicht heißt Aus dem Tagebuch einer Hebamme von Johanna Bäuerchen und geht folgendermaßen.
Moment, von Johanna Bäuerchen aus dem Tagebuch einer Hebamme.
Ja, so heißt dieses Gedicht von mir vom 6. August 1980.
Ach, von dir ist das?
Ja, das ist von mir. Und das geht wie folgt, also aus dem Tagebuch einer Hebamme. 29.06. Junge, Mädchen, Zwillinge, Mädchen, Junge. Um 12 Uhr bin ich dann zum Essen gegangen. Dann junge Mädchen, ..
Ja.
Ich finde das sehr, sehr begabt. Also wenn das wirklich von mir stammt, dann müsste ich tierisch Karriere gemacht haben und zum Beispiel mit jemand wie, sagen wir mal, Nils Heinrich einen Podcast produzieren.
Ja, aber da das Gedicht nicht von dir stammt, ist es halt ganz anders gekommen.
Richtig.
Und was mich persönlich als Mensch, der zweimal bei einer Geburt anwesend war im Kreissaal und einfach staunend zugeschaut hat.
Ja.
Ich stand am Rand, habe versucht, möglichst wenig zu stören und habe das alles, also habe es aufgesogen, weil das ist ja wirklich interessant. Ein paar Details fehlen. Zum Beispiel bei jedem Kind mindestens eine Plazenta, die rauskommt.
Ja.
Dann diese enorme Welle. Also das ist ja wie die perfekte Welle, die einen Surfer voranträgt ans Ufer. Die Welle, auf der das Baby, also wenn es optimal läuft, mehr oder weniger rausgesurft kommt. Oder die zuerst rauskommt. Und diese Pfütze, in der dann die Hebamme drinsteht, die ja auch voll getroffen wurde von dieser Welle, ist ja immerhin mehrere Hektoliter Fruchtwasser. Fruchtwasser ergreifen dann die Flucht aus der Frucht. Und das fehlt alles dann, die Nabelschnur.
Ja.
Dann hat es gleich geschrien. Hat es die Nabelschnur etwas um den Hals,
gut,
wie unser Erstgeborener? Der hatte sie tatsächlich ein bisschen um den Hals.
Schon,
und dann, ein paar Sekunden, ganz kurz, ich bin gerade in einer spannenden Geschichte.
Natürlich.
Da herrschte dann ein paar Sekunden Panik, weil das Kind einfach kein Geräusch von sich gegeben hat. Und irgendwann hat es dann, man hat die Nabelschnur um den Hals entfernt und hat kräftig eingeatmet und dann ging es los. Und alle waren erleichtert. Das war schon ein heikler Augenblick. Bei Kind 2 war das alles ein bisschen... Lehrbuchmäßiger. Aber diese Details, wolltest du das deinen Lesern ersparen, dass sie halt mit den unangenehmen Seitenerscheinungen einer Geburt nicht sofort konfrontiert werden?
Aber du weißt
werden,
schon,
sondern
dass
vielleicht nur auf Nachfrage oder in einer Gedichtinterpretation. Heute gibt es ja auch Gesichtinterpretationen auf Instagram.
Ja.
Ne?
Ja.
Früher gab es nur Gedichtinterpretationen.
Also, ja, natürlich. Du weißt schon, Literatur ist ja eine sehr individuelle Sicht auf die Dinge und du kannst Krieg in einem Post, in einem Satz wiedergeben oder du kannst auch Krieg und Frieden schreiben und das hat dann 2000 Seiten. Und dieser Autor in diesem Fall, der hat sich halt auf die Reduktion versteift. So, die Reduktion ist sein künstlerisches Mittel. Plazenta kommt nicht vor, keine Welle. Übrigens, ich war auch zweimal bei einer Geburt dabei. Ich war auch nicht nur dabei, sondern ich musste mithelfen. Ich habe beim Positionswechsel mitgeholfen der Gebärenden und ich habe mindestens 2 Stunden das Bein gehalten und die Hüfte. Also ich war schon auch ganz schön in der ersten Reihe sozusagen. Das war verrückt. Und bei meinem Sohn, auch erste Geburt, da kam überhaupt keine Welle. Der kam raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Das war
und
was
ganz... Und irgendjemand hat dann gerufen, entscheide dich doch jetzt mal.
So ein bisschen.
Was willst du denn?
So ein bisschen, ja. Es war also ganz... Ich habe was anderes erlebt als du. Aber auch wie du, Gott sei Dank, gesunde Kinder, die... vielleicht sogar so talentiert sind, solche Gedichte zu schreiben mit 13, wie ich das damals gemacht habe. Also ich gucke mir das heute an mit 54 und denke, das ist gut, das gefällt mir. Ich mag aber auch, das ist wirklich gut, was du da machst. Das ist wirklich gut.
Du, Frank, das ist wirklich gut, was du selbst da machst. Das muss ich dir mal sagen.
Ja.
Ich bin Frank übrigens.
Ja.
Ja, du, das hat jetzt so geklungen, als hätte ich da wirklich auf dem Ohrensessel gesessen und hätte schön eine geraucht und mir das aus der Ferne
genau
angeguckt
so hat das
im Kreissaal. Aber das, nein, stimmt ja nicht. Ich stand auch daneben und vermutlich habe ich auch mitgeholfen. Ich weiß nur noch, dass ich habe nicht gestört beim Mithelfen.
Das ist die Gefahr.
Das ist die Gefahr
als Mann bei
der Geburt. Ich habe mitgeholfen,
ja. Das ist die Gefahr. Ich finde es auch schwierig. Ich finde übrigens auch schwierig. Mittlerweile ist es ja fast es ist eine Selbstverständlichkeit geworden, dass der Mann dabei ist. Ich finde das einen unnötigen Druck auf Männer. Ich glaube, es gibt Männer, die halten das nicht gut aus und die sollten dann auch nicht dahin gehen zur Geburt. Die sollten dem fernbleiben.
Ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die Männer dazu zwingen, anwesend sein zu
müssen.
Nein,
es ist eher so ein Zeitgeist. So, das macht,
ja, du bist
das,
doch mit dabei,
das,
oder?
Ja,
du
das
bist doch mit dabei.
Ja. Nee, man fragt ja nicht mal, das ist so. Man ist dabei, fertig, Punkt.
Ach so, es ist
so.
Ja, und wenn dann einer in Ohnmacht fällt neben dir, dann hat die Hebamme aber auch noch ein Problem. Dann stolpert die da drüber und fällt auch hin.
Ja, es gibt, glaube ich, ich kann mir vorstellen, es gibt Hebammen, die wollen da keinen Mann dabei haben. Finde ich. Also, glaube ich.
Wie waren deine letzten Tage, Frank? Erzähl mir von deinem aufreibenden Tourleben.
Wenn ich mich schneuze, habe jetzt immer Angst am Tag des Auftritts, dass ich Nasenbluten habe. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt von meinem Auftritt mit den Nasenbluten. Das steckt jetzt so ein bisschen drin. Ich habe Gott sei Dank keine Nasenbluten gehabt. Aber stattdessen, seitdem wir uns gehört haben, 3 Auftritte oder 4, ich weiß nicht. Ich muss echt in meine Aufzeichnung gucken. Ich vergesse mittlerweile alles sofort wieder. Ich vergesse alles, deswegen schreibe ich auch alles auf. Gestern haben wir in Berlin gespielt, vorgestern in der Uferfabrik in Berlin. Das war sehr schön. Wie überhaupt die Auftritte in den Corona-Zeiten, also zumindest jetzt in den letzten Monaten, sehr, sehr schön sind, weil alle so gerührt sind, wieder Theater erleben zu dürfen. Sowohl die Auftretenden als auch die Zuschauer. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst.
Ich nehme das auch wahr. Klar sind alle gerührt, kommen zu dürfen und dass Leute da sind, die auftreten und dass man sich das angucken kann. Und meine Wahrnehmung ist noch eine andere. Seitdem es 2G oder 3G-Regelungen gibt, ist das Publikum auch durchgängig freundlicher. Das ist ich glaube, die Stinkstiefel, die keinen richtigen Bock auf so eine Veranstaltung haben, aber immer mitgeschleppt werden von jemandem, der unbedingt da rein will, die haben jetzt einen Grund, nicht rein zu müssen.
Ah.
Weil nicht geimpft, nicht getestet, ich gehe nicht rein. Ich bin zwar, das ist auch geil, ich bin zwar geimpft, aber 2G lehne ich ab.
Ja, es gibt alles.
Die bleiben dann auch draußen.
Das, ja.
Und die einfach der, also der Anteil freundlicher Leute ist sprunghaft angestiegen. Es macht sehr viel Spaß aufzutreten gerade. Meine Erfahrung, mein Eindruck.
Ja. Ah ja.
Und ich hatte ja jetzt auch einige Auftritte. Zwei haben nicht stattgefunden. Wiesbaden hat nicht stattgefunden und Bergneustadt, glaube ich, im Sauerland, da wäre ich gestern gewesen, da waren nur 4 Karten verkauft, aber das ist auch so ein kleines Theater, da war ich vor 100 Jahren das letzte Mal auch eingeplant und auch das wurde abgesagt. Irgendwie ist da der Wurm drin im Bergneustadt. Alles andere hat stattgefunden. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Auftritt vor.
Ich höre dich jetzt sehr schlecht, 100, Nils.
Du hörst mich sehr schlecht.
Ich höre dich extrem schlecht.
Jetzt ist wieder besser?
Nein, überhaupt nicht. Du klingst wie auf dem Mond, so wie eine Mondlandung.
Das ist deine Verbindung.
Ach so.
Du klingst auch nicht sehr viel besser. Du bist auf dem Mars gerade.
Das ist ja ein Ding. Naja, Neukölln.
Ja.
Halt, ne?
Ja.
Gut, dann klingt es halt mal scheiße. Macht ja nichts. Dafür sind die Inhalte
macht
top.
Macht ja nichts. Richtig. Nee, ich habe jetzt mal etwas gemacht in Marburg, im Kfz war ich. Und das ist ein Riesenladen. Da gehen über 300 Leute rein. Ich war vor 150 Jahren zum letzten Mal in Marburg. Und zwar im Rahmen einer Lesebühne in einer Kneipe, die hieß Cafete. Und die war oben in der Altstadt, dieser von Studenten bevölkerten Stadt. Das war zu einer Zeit, als Menschen, die jetzt schon den Professorentitel haben, damals noch im Erstsemester feststeckten in Marburg. Seitdem hat sich viel getan. Jetzt war ich nach 15 Jahren wieder mal da. Und dann gleich in diesem riesen Laden und logischerweise war der natürlich nur ganz knapp ausverkauft, also mit 12 Leuten.
Okay.
Und die habe ich dann auch alle auf die Bühne gebeten. Die saßen dann auf der Bühne und es sind sogar noch ein paar an die Abendkasse gekommen und dann wurde mir von der Veranstalterin gesagt, einige hätten wohl noch spontan Leute angerufen und gesagt, kommt her, das ist sonst zu leer, außerdem dürfen wir alle auf der Bühne sitzen, das wird geil heute. Ja, und es war dann nicht geil, weil ich persönlich irgendwie den ganzen Abend so ein ungutes Gefühl hatte, von wegen nicht perfekt zu sein. Ich habe auch komplett unplugged gespielt und ohne Pause und irgendwie hatte ich nicht so die Power im Rücken, die ich sonst auf so einem Auftritt habe. Irgendwie fehlte mir persönlich was und ich fürchte, das hat sich auch auf die Show übertragen. Es war nicht so der perfekte Abend. Die Leute hatten aber offenbar dann doch ein bisschen Spaß. Die haben sogar nach einer Zugabe gebettelt, ob das jetzt aus Höflichkeit war oder weil es ihm wirklich gefallen hat. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe die dann auch gemacht. Letztlich habe ich 100 Minuten am Stück gespielt, unplugged vor Leuten, die wie ich auf der gleichen Bühne sitzen und die mir dazu geguckt haben. Das war für die, glaube ich, auch mal ein Erlebnis, dann gleich auf der Bühne zu sitzen.
Ja, das kenne ich auch ganz gut. Wir haben damit angefangen, als wir das erste Mal in die Wühlmäuse eingeladen worden sind, vor vielen Jahren. Also in deiner Zeitrechnung war das dann auch so vor 100 Jahren etwa. Wurden wir eingeladen und dann hieß es im Vorfeld, du wisst ihr, in der Geschichte der Wühlmäuse gab es erst zweimal so einen schlechten Vorverkauf und die anderen Künstler gibt es schon nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, das packt unseren Sportgeist und unseren Ehrgeiz. Wir treten auf, wir würden auch im Foyer spielen. Es kamen dann etwa 30 Leute. Man muss wissen, die Wühlmäuse sind, es ist echt groß, da passen 600 Leute oder so rein. Und wenn man abhängt, immer
knapp
noch
600 Leute.
Und wenn man abhängt, immer noch, ist es immer noch ein großer Saal. Also haben wir die auf die Bühne geholt und das war, glaube ich, für alle ein tolles Erlebnis. Und weniger toll war mal, als wir in Zürich spielten bei einem Festival. Das war schlecht beworben, das kann ich sagen. Und es begann sehr spät, um 10. Und es kamen 6 Leute. 6. Und wir stellten also 6 Stühle auf die Bühne, spielten auf der Bühne sehr kompakt unser Programm ohne Pause vor diesen 6. Und in einen stillen Moment hinein sagte eine von diesen 6 Personen zu ihrem Partner, oh, dauert das noch lange? Also das war schon, das war auch, glaube ich, nicht so toll für alle.
Das ist so ein richtiger Runterzieher, so ein Moralbrecher, wo du eigentlich sagst, okay, nein, es dauert nicht lange, es ist nämlich jetzt vorbei. Tschüss.
Also dann braucht man echt Eier in der Hose, um das durchzuziehen, hatten wir zum Glück. Ja. Aber es hat Körner gekostet, wie das mittlerweile im Fußball heißt. Es hat Körner gekostet.
Es hat Körner gekostet?
Es hat Körner.
Was hat das für eine Bedeutung?
Es hat Energie gekostet. Das hat Körner gekostet.
Wieso Körner? Wieso sagt man denn nicht gleich Energie?
Weil man immer was Neues sagen muss. Man sagt zum Beispiel auch nicht mehr Strafraum, sondern Box.
Warum muss immer was Neues kommen? Warum kann man nicht einfach mal Sachen so beibehalten, wie sie standardisiert sind, wie sie eingeprobt sind?
Ja.
Wie die Menschen das kennen.
Zum Beispiel der Neger, oder was?
Nein, das nicht. solche Sachen nicht, nichts Herabwürdigendes. Ich meine so allgemein gebräuchliche Sachen, die, wo man sich dran gewöhnt hat, dass man zum Beispiel einfach weiter peinlich sagt und nicht cringe, cringe,
aber
cringe.
Ich sag dir, warum das so ist. Du hast vergessen, dass du mal jung, warst und als junger,
ja, das stimmt.
Und als junger Mensch willst du dich absetzen von den alten Arschlöchern wie uns.
Also sagst du Box.
Und also sagst du Box. Und das finde ich.
Du sagst auch nicht mehr gerockt, ich habe das Publikum gerockt, du sagst, ich habe es rasiert. Oder ist das ja, auch schon wieder alt?
Genau. Keine Ahnung. Vielleicht sagen die, also mein Bruder nicht, aber mein Sohn, der 17, der sagt fabelhaft. Das finden die toll, so ein altmodisches Wort zu sagen. Fabelhaft.
Ja, du hast eh so einen altbackenen Sohn, der sagt ja schon noch ganz andere alte Floskeln, haut er.
Ja, aber oft verstehe ich ihn auch nicht, weil er Begriffe aus dem Arabischen oder Indischen sagt, weil seine Kollegen in der Schule diesen Hintergrund haben. Das ist halt so eine Mischung. Es ist eine Mischung.
Sheesh. Aber da kann man ja googeln.
Ja.
Gut, also, jetzt haben wir uns ja gegenseitig abgefeiert, was wir für Eier in der Hose haben, vor wie wenigen Zuschauern in großen Sälen wir auftreten. Ja. Jetzt mal die Frage an dich aus aktuellem Anlass. Würdest du denn vor maskiertem Publikum auftreten?
Das habe ich ja längst gemacht. Ich trete...
also
ich,
ja.
Ja, natürlich. Ich bin in der Schweiz aufgetreten letzten Herbst. Vor ziemlich genau einem Jahr, da hatte ich 2 Auftritte vor maskierten Zuschauern. Ja, natürlich würde ich das machen. Also ich muss eins dazu sagen, ich würde fast alles machen. Hauptsache, ich darf auf einer Bühne stehen und Leute sind mit mir im Saal.
Das ist doch eine sehr eindeutige Antwort.
Was ich aber fast gar nicht machen würde, und das habe ich auch nicht gemacht in der Vergangenheit, dieser ganzen Illusion zu folgen, dass sich Theater in ein iPad stecken lässt, auf dem Monitor. Das funktioniert ja nicht.
Nein, es funktioniert nicht. Man hat es anfangs das ausprobiert, aber es wurden peu à peu immer weniger Zuschauer, weil irgendwann alle gemerkt haben, es ist kein Spaß für den Aufführenden und auch kein Spaß für diejenigen, die zugucken müssen, weil das irgendwann dann dröge wird.
Man hat es eigentlich vorher schon gewusst. Alle haben es vorher schon gewusst.
Du bist ein Fuchs. Du hast es vorher schon gewusst.
Nee, ich habe es ja auch gemacht, aber ich habe es auch gewusst und die anderen haben es auch gewusst. Alle haben es gewusst und es war so öde und selbst Lieblingskünstler haben... Musste ich leider dann nach 15 Minuten ausschalten, weil es mich so gelangweilt hat.
Ja.
Das ging dir wahrscheinlich
nicht. Das Einzige, was du da machen kannst, ist eine völlig neue Form. Es ist, was ich an dieser Sache spannend finde, ich habe mal abends, als es mir hier langweilig war, im Lockdown, als die Kinder im Bett waren und die Frau hat dann ihre Serie geguckt, habe ich dann tatsächlich mal hier so einen Facebook-Stream gemacht mit dem Mikro, in das ich jetzt gerade reinspreche und mit einer Webcam. Und ich habe aber gedacht, Mensch, ich mache hier keine Aufführung, lese keine Geschichten vor, erzähle nichts, spiele ich mal das ein oder andere Lied, aber hauptsächlich dient dieses kleine Experiment jetzt mal der Interaktion mit den Leuten, die gerade durch Zufall zugucken. Und es waren dann tatsächlich eine zweistellige Anzahl Leute, die zufälligerweise dann auf meiner Facebook-Seite waren, die sich das gerne angeguckt haben und die dann in die Kommentare reinschreiben, ob sie irgendwelche Fragen oder Bemerkungen haben und ich kann das dann spontan beantworten, verbal. Das war schon interessant und ich habe dann während eines Streams habe ich dann ganz viel Alkohol getrunken und das war so die Challenge, dass ich währenddessen betrunken werde. Ja. Sehr, sehr interessant. Da guckt man auch gerne zu, wie sich jemand besäuft. Gerade in Berlin hat man das ja selten.
Ja,
diese
das
Challenge.
Ist ja.
Und irgendwann hatte ich dann sogar einen Anflug von Kopfschmerzen und da habe ich das dann beendet. Das habe ich halt gemacht, aber das kannst du auch nicht jeden Abend machen.
Nee, das ist mal witzig, aber dann auch schon wieder vorbei.
Der Grund, weshalb ich diese Maskenfrage stelle, ist folgender. In Baden-Württemberg gilt wieder in den Sälen, in den Theatern, in den Kabaretttheatern eine Maskenpflicht. Und eine Kollegin von uns, eine nicht ganz unbekannte Kabarettistin, hat deswegen Auftritte abgesagt
Lisa
in
Feller.
Baden-Württemberg. Nein. Nicht, wieso Lisa Feller?
Die fällt mir gerade ein. Die fällt mir gerade ein.
Warum das denn? Warum ausgerechnet Lisa Feller?
Keine Ahnung. Weißt du, warum du eine Idee hast?
Nee, weiß ich nicht. Es ist aber nicht Lisa Feller. Es ist eine Kollegin, die politisches Kabarett macht. Aha. Und die wollte dann partout nicht auftreten. Ja. Und das hat sie erst kurz vorm Auftritt gesagt.
Ja.
Und da ist der Veranstalter natürlich auch richtig, richtig sauer geworden.
Ja.
Und der lässt seinem Unmut gerade auf Facebook freie Bahn.
So.
Weil der natürlich den ganzen Trouble hat, die Karten an die Leute zurück das Geld an die Leute wieder auszubezahlen. Ja. Und er hat die ganze Vorbereitung gehabt, die ganze Werbung. Und dann kommt die eitle Kabarettistin und sagt, nein, vor unmaskiertem Publikum kann ich nicht spielen. Ich muss in die Gesichter sehen können.
Ja. Das verstehe
ich. Weil ich mit den Reaktionen arbeite.
Das verstehe ich, aber ich habe auch Helge Schneider verstanden, dass der da abbricht und so. Aber er muss sich natürlich darüber Gedanken machen, dass er die Leute in irgendeiner Weise entschädigt und, weiß ich nicht, umsonst dann wiederkommt ein Jahr später oder sowas. Also das muss irgendwie sein.
Er hat sich auch mehrfach erklärt schon, weshalb er das nur diesen einen Gig abgebrochen hat. Er hat danach noch viele, viele andere Strandkorb-Konzerte gespielt, die nicht abgebrochen wurden, worüber natürlich keiner mehr berichtet. Ja. Er war mit der Organisation dieses einen Abends nicht einverstanden. Ja. Ist jetzt aber diese eine Kabarettistin, die hat auf ihrer Homepage dann auch schon stehen, dass diverse Auftritte wegen der Corona-Politik nicht stattfinden. Das ist ihr Protest an der Bundesregierung. Ja. Und da denke ich mir natürlich, da wird die Bundesregierung, die wird dann jetzt schon mal nachdenken darüber, was sie da so macht.
Wahrscheinlich gibt es Neuwahlen. Also,
ja, definitiv, weil eine Kabarettistin unter den Bedingungen, die dann leider in Baden-Württemberg herrschen, derzeit nur dort, wahrscheinlich demnächst überall, weil die Zahlen ja steigen wie verrückt, deswegen will sie nicht auftreten, das ist ihr Protest an der Politik.
Also das habe ich auch erlebt in Köln, also in einem anderen Bundesland, schon vor einem Monat, dass dort dieses spezielle Theater Maskenpflicht im Saal vorschreibt. Das können auch viele Veranstalter für sich entscheiden.
Ja.
Und dann,
Und da muss man dann die Größe haben, damit umgehen zu können. Also, denn auch der Veranstalter will von irgendwas leben. Und der macht es ja letztlich für den Künstler. Der Künstler muss froh sein, dass er einen Saal hat, in dem er auftreten darf.
Ja, und der Veranstalter muss froh sein, dass er einen Künstler hat, der auftritt. Also es ist halt, es sind beide. Und ich finde es doof, so kurzfristig. Ich verstehe, ich kann mich in viele Befindlichkeiten hineinfühlen, aber ich finde es schon auch unfair dem Veranstalter gegenüber und den Zuschauern gegenüber.
Absolut.
Das ist doof. Und ich sprach ja gerade von einem Veranstalter in NRW, der hat das eine Stunde vor unserem Auftritt, habe ich dann erfahren, dass wir vor maskierten Theatergästen spielen. Fand ich jetzt auch nicht so toll, hätte ich gerne vorher gewusst. Nee. Wahrscheinlich stand es im Rider, aber... Ich fand es doof, aber drauf geschissen. Ich habe die Leute gehört. Aber ich weiß auch, wie unterschiedlich eine Wahrnehmung ist von allen, also von Zuschauern wie auch von den Künstlern. Und ich kenne Künstler, die eine bestimmte Lautstärke brauchen auf der Bühne. Andere, wie ich zum Beispiel, ich brauche das gar nicht. Ich brauche nicht so einen lauten Monitorsound. Es gibt Leute, die brauchen einen hellen Saal, einen dunklen Saal. Es gibt Leute, es gibt ja Künstler, wie du weißt, die haben Angst, das Publikum zu sehen. Angst. Die wollen es so schwarz haben im Saal, dass sie niemanden sehen. Und in dem Moment, wo sie jemanden sehen, vergessen sie ihren Text. All das gibt es. Und ja, und dann müssen die das klären mit den Veranstaltern. Aber nicht einen Tag vorher.
Ja, das mit der Angst ins Publikum zu sehen, so ein bisschen, ich würde es für mich nicht so bezeichnen, aber ansatzweise ist das bei mir auch da. Ich habe Angst, so ein unbewegtes Gesicht zu sehen.
Ja.
Weil ich dann denke, findet er mich nicht lustig? Und ich will lustig gefunden werden. Und das Problem ist, dass ich dieses Gesicht als einziger sehe. All die anderen sehen das ja
natürlich,
nicht.
Natürlich, ja. Also ich kann nicht behaupten, dass mir das Spaß macht, solche Masken zu sehen, solche nicht maskierten, sondern solche...
Ich finde das unwahrscheinlich lustig. Ich finde das richtig. Ich könnte mich beömmeln, wenn ich maskierte Leute sehe, die mich angucken mit gleichgeschalteten Gesichtern, nur die Augen weit aufgerissen, weil von der Maske teilweise runtergezogen, so richtig weit aufgerissen. Und das ist so dermaßen lustig. Da stehe ich total drauf, ja.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, für mich ist das eher, und da ticken wir dann auch verschieden, für mich ist das eher immer so eine Herausforderung, die ich gerne annehme und mich dann freue. Das ist so wie bei Torwart Oliver Kahn, der früher richtig aufblühte, wenn die Leute Bananen geworfen haben oder Olli, du Arschloch, gebrüllt. Also mich kann sowas anspornen, aber was ich damit nicht sagen will, ist, ich brauche das nicht jedes Mal.
Echt?
Nee, ich brauche das nicht jedes Mal.
Nö, von mir aus könnten die Leute ruhig komplett maskiert kommen.
Können auch gerne.
Ja, nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich sehe auch, also ich höre die, ich mag Masken auch nicht und ich mag freundliche Gesichter. Nun kannst du natürlich nicht jeden zwingen, dass er freundlich guckt die ganzen 2 Stunden, die ich da auf der Bühne stehe, vielleicht sogar auch mal 3. So ein ernsthaftes Gesicht, das kann einen zwar kurz mal irritieren, aber dann guckst du halt woanders hin. Ich habe mal eine Frau gehabt, das war in Zwickau in der Mixshow, die habe ich immer mal angeguckt, während ich ein Lied gesungen habe mit der Gitarre, also zur Gitarre, und da habe ich der ins Gesicht geguckt und da steckte mir plötzlich die Zunge raus.
Sie steckte dir
das
die Zunge?
Die steckte mir die Zunge raus.
Das ist ja klasse.
In Zwickau.
Die hast du dann geheiratet.
Ich glaube, das war die Mutter von Beate Zschäpe oder
ja,
so.
Ja, das kann natürlich denke, sehr gut
ja,
sein.
Ja, die habe ich geheiratet, richtig. Die sitzt jetzt bei mir zu Hause und ja, macht
und
mich
guckt
hier
Serien
fertig.
Abends, ne, wenn du Sachen ausprobierst.
Ja, und guckt Serien.
Ich habe es mal erlebt, da saß jemand in der ersten Reihe Mitte und hat so streng geguckt, dass ich dachte, der haut mir nach der Show aufs Maul. Der war völlig unbewegt und hat wirklich, also das war eine dicke Wolke über dem. Unbewegt, ja. Nicht geklatscht, oder geklatscht vielleicht, aber jedenfalls... brutal. Und ich da so. Und
der
dann
hat
war die Show,
seinen Steuerbescheid bekommen.
Dann war
oder?
Die Show vorbei. Dann kommt der Typ auf mich zu und ich dachte, jetzt klatscht er mir eine, jetzt rumst es. Und dann sagt er, gebt ihr auch Autogramme. Ich habe ein Plakat mit von euch, das habe ich auf eBay gekauft. Gebt ihr auch Autogramme, ihr seid die Größten.
Ja, da siehst du.
Also man kann sich der täuschen.
Das alles
und das hat mich dann an mich erinnert, dass ich nämlich auch so ein Scheißgesicht habe, während ich Sachen gucke, die ich gut finde.
Ja.
Das kann passieren.
Geht mir auch so.
Ja, kann passieren.
Ja.
Ich komme halt.
Total, das nennt man konzentrierte Gesichtsausdruck.
Ich komme halt ursprünglich aus Hannover. Was willst du machen?
Ja, ich habe da 4 Jahre gewohnt. Was will ich machen?
Ja, kannst du.
Und dann war ich noch 4 Jahre in Stuttgart.
Na gut, das ist natürlich dann aber gut. Man hätte schon was dagegen machen können, indem man nicht dahin zieht, Nils. Also, du weißt
ich
schon, ja
nur,
dass
ich wollte
dir
nur helfen.
Ach so.
Ich wollte ja nur mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen.
Lassen Sie mich durch, ich bin Komiker oder was?
Was?
Lassen Sie mich durch, ich bin Komiker.
Ja, genau.
Ja.
Hm.
Ja, das
lassen Sie mich durch, ich bin Steuerberater.
Ja. Lassen Sie mich durch, ich bin Berater.
Ich bin
Berater.
Hast
du schon mal beraten?
Ich muss hier rein.
Hast du schon mal unterrichtet?
Unterrichtet?
Ja, hast du schon mal unterrichtet?
Ich habe noch nie unterrichtet, nein. Wieso sollte ich jemals unterrichtet haben?
Das weiß ich nicht. Man könnte ja unterrichten.
Vor allem was?
Na, du schreibst Bücher und du kannst Leute darin unterrichten, wie man so ein Buch macht, wie man schreibt, was einen Text komisch macht.
Du,
könntest du machen?
Ich kenne Leute, die machen sowas, die geben sogar Schreibworkshops, aber die haben noch nie ein vernünftiges, erfolgreiches Buch geschrieben.
Naja, der Chinese sagt, um ein Messer zu schleifen, musst du selber nicht ein Messer sein, sondern ein Schleifstein.
Mhm, genau. Na? Und es gibt ja auch erfolgreiche Kabarettisten, bei denen es läuft. Und es gibt erfolglose Kabarettisten, bei denen läuft es nicht. Die geben dann Kabarettworkshops.
Ja, das ist ein Klischee. Mhm. Aber da ist natürlich auch was Wahres dran. Aber es gibt sicher auch erfolgreiche Leute, die erfolgreich noch unterrichten.
Ja.
War ja
aber
nur so
wieso
eine Frage.
Fragst du mich
hätte ja
das?
Sein können. Ist mir gerade eingefallen.
Wieso fragst du mich
ist
das?
Ist mir eingefallen. Das ist wie mit Lisa Feller. Die fiel mir ein und dann habe ich es halt gesagt. Bin ich zu
ich kenne ja Lisa Feller noch von früher.
Bin ich zu unbedacht, Nils?
Du fragst mich schon einfach, du stellst skurrile Fragen, die mich vor eine Herausforderung stellen. Ich betrachte das alles als Gehirnjogging, beziehungsweise als ein maskiertes Publikum in Form einer Frage.
Ja.
Ja, was mich mit einer kleinen Irritation konfrontiert, aber das versuche ich dann gut umzuwandeln.
Du hast das sehr gut umgewandelt und ich fand es bisher noch gute Unterhaltung so.
Ja. Hm. Lisa Feller kenne ich ja auch schon länger.
Ja,
ich habe
ja
auch ihre Nummer. Ich habe im Übrigen ziemlich viele Telefonnummern aus dem Business und kann mich bei vielen Leuten, falls ich sie mal durch Zufall im Fernsehen sehe, denn auch mein Fernsehverhalten hat sich ja geändert. Ich gucke nicht mehr so zielgerichtet so viele Humorsendungen, eigentlich fast gar keine mehr. Aber wenn ich mal einen Kollegen mitkriege, dann passiert es häufiger, dass ich ihm nach der Show eine SMS schicke, um mitzuteilen, wie mir das gefallen hat.
Ja. Ey Dieter, das war echt kacke. Mach das nie wieder.
Ja, genau. Mhm. Dieter, hör auf mit der Scheiße, lass es sein. Dich braucht keiner.
Ja.
Schön für die Leute, die du bei dir auftreten lässt, da haben die mal ein bisschen Öffentlichkeit, Reichweite weiß ich jetzt nicht, aber du, hör mal zu, also was reitet dich, dass du das reitest, Dieter?
Richtig.
Diese Themen, die dich reiten.
Das ist aber eine sehr lange SMS.
Ja gut, aber ich habe eine Flatrate.
Ach so, klar. Dann raus mit dem Text. Raus damit.
Raus mit dem Text.
Raus
genau.
Damit.
Ja.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Also nicht so verstehen.
Da muss
Sinne
ich mal
von,
fragen: Hast du. Es gab letzten Freitag gab es eine Spezialausgabe von diesem ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Und zwar eine Musical-Folge namens Der Eierwurf von Halle.
Ja.
Hast du das mitgekriegt?
Nein, also ich erinnere mich natürlich als alter weißer Mann an den Eierwurf von Halle, aber ich habe diese Böhmermann-Sendung nicht mitbekommen. Ich bin...
Ja.
Ja.
Das macht nichts. Es war ein ja, die haben das ein bisschen aufgebritzelt als Musical. Ich hab doch mal ein bisschen reingeguckt.
Jubiläum aber des Eierwurfs.
Nicht direkt, weil der Eierwurf fand ja eher im Sommer des Jahres 1991 statt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die das jetzt da hochgejazzt haben. Es war ein kleines Musical. Ich bin jetzt nicht so ein Musical-Fan. Ich habe da vorgespult, weil ich das komplett nicht ertragen konnte und wollte. Ich laufe da schreiend weg oder penne ein. Ich habe dann allergische Reaktionen auf Musical.
Ja.
Ich wollte nur sagen, dieser Eierwurf von Halle, an jenem Tag war ich nämlich am Ort des Geschehens. Nur war ich mit einem Freund der hatte ein Auto, ich hatte den Führerschein. Wir haben zu dieser Zeit immer kleine Exkursionen gemacht mit seinem Auto. Also ich durfte fahren, ich hatte gerade frisch die Fleppen und er besaß das Auto, hatte aber keinen Führerschein. Aha. Und an jedem Tag haben wir einen kleinen Ausflug nach Halle gemacht und haben das alles gesehen. Diese Absperrgitter und auch die Menschenmassen, die sich da gesammelt haben. Und er sagte irgendwann, ich muss nach Hause, ich muss noch einkaufen mit meiner Mutti. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann habe ich abends in den Tagesthemen gesehen, was wir verpasst haben. Mhm. Ich hätte live dabei sein können, Alter.
Das stimmt. Ja.
Ja.
Man hätte dich auch zusammenprügeln können, so in der Annahme, du hättest das Ei geworfen.
Nein, aber ich hätte natürlich aus sicherer Distanz, wie bei allen Sachen, wo es irgendwie heikel wird, hätte ich aus sicherer Distanz zugeschaut.
Aber
wie auch auf der Tanzfläche in der Disco, da gehe ich lieber an den Rand und guck, was die da machen.
Ja, also manchmal ist es ja gut, wenn man an historischen Sachen mit Abstand ist. Ich bin zum Beispiel am Tag des Anschlags auf, also des LKW-Anschlags auf den Breitscheidplatz in Berlin, bin ich nachmittags über den Breitscheidplatz gegangen. Und abends rief dann, ich brachte meine Tochter ins Bett, rief meine damalige Schwiegermutter an und sagte, was ist denn bei euch los in Deutschland? Da ist ja riesen Terrorattacke und so. Und ich, welche Terrorattacke? Und dann fiel mir auf, dass während ich die Geschichte meiner Tochter vorgelesen habe, die Gute-Nacht-Geschichte, pausenlos Martinshorn zu hören war. Und dann ging mir ein Licht auf. Und dann dachte ich, ja, manchmal mit Abstand bei den historischen Momenten kann helfen.
Ja, du hast ja damals noch woanders gewohnt, wo dann die Hauptstraße daneben war, Richtung Breitscheidplatz, ne?
Ja, unweit, ja.
Deswegen.
Es war unweit.
Das viele
Martinshorn. Genau, ich hing da ab und zu mal rum, so am Tauentzien, da Kudamm und so, Breitscheidplatz, ja. Europacenter.
Ja, ich saß an dem Abend vorm Fernseher und mach irgendwann mal Twitter auf und der Hashtag Nummer 1 in den Trends war Breitscheidplatz. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, oh, da ist wohl was passiert.
Mhm. Ja.
Oh, diese Geschichte.
So.
Übel. Aber du warst am Nachmittag da. Gut, ich war 3 Tage vorher da. Und ich muss dir sagen, ich war auch schon an einem anderen Ort des Geschehens. Ich habe nämlich 6 Jahre vor den Anschlägen aufs World Trade Center habe ich auf dem einen Turm oben drauf gestanden.
Ja.
So, jetzt kommst du.
Ich war ein Jahr vorher da, aber das wird ja jetzt ganz schreckliches. Ich war fast am Zweiten Weltkrieg beteiligt. Ich war bei der Beerdigung von Willy Milowitsch im Kölner Dom. Jetzt bist du dran. Ich glaube nicht, dass das zu toppen ist. Und du musst wissen, Willy Milowitsch ist einer von 3 oder 4 Menschen, die seit dem Zweiten Weltkrieg eine Beerdigungszeremonie, eine Trauerzeremonie im Kölner Dom bekommen haben.
Ach.
Mhm. So ist es.
Jetzt muss ich dir sagen, wo ich nie war. Ich war nie auf der Love Parade.
Ich war auch nie auf der Love Parade. Das war einfach nicht meine Musik. Ja, es war einfach nicht meine Musik.
Dafür war ich jetzt neulich in Quakenbrück.
Hör auf. In dem
Quakenbrück? Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nee,
warst du schon mal in Wachtendonk?
In Wachtendonk war ich noch nie.
Wachtendonk ist genial. Fantastisch. Das ist
warum?
Das ist ein Dorf. Das sieht aus, also da könntest du direkt so einen Film drehen, der 1780 spielt, im Zentrum von Wachtendonk. Und die haben einen Kulturverein und laden wirklich alles, was Rang und Namen hat, Entschuldigung Nils, also dich werden sie demnächst einladen, ich weiß es, ich habe das so im Gefühl, laden sie ein auf ihre Bühne. Das ist ein 6000 Seelenort an der Grenze zu Holland. Und mit einem sehr geschulten Publikum. Also das ist geradezu großstädtisch, was so die Bedingungen angeht, zu denen man spielt. Aber da wohnen 6000 Leute. Das kenne ich sonst eigentlich nicht aus Deutschland, nur aus der Schweiz, wo man auch solche Budgets hat, um Leute zu holen, die dann...
Ja. Ich kenne Orte, in denen 6000 Leute wohnen, wo aber überhaupt nichts los ist.
Ja. Aha, ja. Welchen denn zum Beispiel?
Ach, einige. Sage ich jetzt nicht, sonst sind die alle zornig und kommen hier vorbei.
Hören die alle mit? Haben wir mittlerweile so eine Reichweite?
Ja, wir haben wahnsinnig viele Hörer.
Ist das wirklich so?
Ja, das kann sein,
wenn du jetzt, sagen wir mal...
In 10 Jahren ungefähr
wenn du jetzt
haben
sagst,
wir wahnsinnig...
Wenn du jetzt sagst Burgdorf oder Seelze oder Erkner, dann gibt es Ärger, ja?
Ja, eher Erkner und weiter östlich.
Ja, Bad Freienwalde, ja. Kann gut sein.
Na, da hatte ich mal 15 begeisterte Zuschauer vor 100 Jahren.
Ah ja, richtig.
Ja, in der Nähe der Sprungschanze.
Ja. Hast du auf der Sprungschanze Texte vorgelesen, während du runtergesegelt bist, oder? Mit deinem
Richtig.
Mit deinem,
ich habe auch nicht nur vorgelesen, ich habe auch gesungen und irgendwelche Sachen einfach so erzählt. Ja. Ich bin jetzt im nächsten Finsterwalde in einer Kirche, da bin ich mal sehr gespannt.
In einer was? Kirche?
In einer Kirche.
In einer Kirche. Na, die sind ja im Osten eher säkularisiert, da finden dann nur noch Konzerte statt mit Nils.
Genau. Nämlich. Und Scooter, Tanzabende.
Mhm. Ja, klasse. Kirche, das ist eigentlich immer schön.
Schlachtevents, da macht man alles.
Schlachtköpfern. Was ist bitte ein Schlachtevent?
Bauchtanz für Schwangere. Ein Schlachtevent, da wird da immer ein Schwein geschlachtet in der Kirche oder so.
In der Kirche, ein Schlachtevent. Ja. Da gab es mal einen Wiener Künstler, der hieß, glaube ich, Nitsch, der hat ganz viel mit Blut gemacht, so mit Schweineblut. Ja.
Ich habe irgendwann mal eine Titelthesen, Temperamente. Mhm. Irgendwie, also eine dieser Sendungen vor Urzeiten, die haben mal sehr viel über den berichtet. Mhm. Und das war, es war ziemlich blutig.
Titelthesen, Temperamente, das erinnert mich an eine hannoversche Band aus den 80ern, die hieß TTT, These Thoughtless Things. Und der Sänger von denen, der war so ein bisschen wie der Sänger von den Tubes, und der war damals bekannt dadurch, dass er bei Teresa Orlowski so einer der wichtigsten Synchronisatoren war. Bei den Pornos, da hat er immer so den Männern die Stimme geliehen und die ganzen Hamlet-Texte aufgesagt. Das war jetzt sehr laut. Also das war jetzt für mich sehr unangenehm akustisch. Habe ich vorhin erzählt.
Ich habe gerade meine Trompete gestimmt.
Ja.
Sorry, ich habe direkt in das Telefonmikro reingeschmolzen.
Mach das einfach nie wieder, bitte.
Ja, okay, Dankeschön. Tut mir leid. Ich hole den Popel einfach wieder mit dem Finger raus.
Den kannst du wieder reinschieben.
Den kann ich wieder reinschieben.
Ja, vielleicht brauchst du ihn irgendwann mal.
Wofür?
Na, um irgendwas an die Wand zu kleben. Spontan.
Ich habe einen Artikel gelesen über das menschliche Immunsystem und da stand drin, man soll Kleinkinder ruhig popeln lassen, weil durch Popeln auch das Immunsystem
gestärkt
wird.
Das ist wie Sandessen. In Italien zum Beispiel gibt es keine öffentlichen Kinderspielplätze mit Sand, weil alle Angst haben, eine Katze pisst rein und dann werden die Kinder krank. Aber die Kinder in Italien werden krank, weil sie nichts dürfen. Sie dürfen nichts.
Ja, genau.
Sie dürfen nicht rausgehen, wenn es regnet. Sie dürfen nicht rausgehen, wenn es ein bisschen windig ist. Sie dürfen nichts. Sie dürfen keinen Sand essen. Geschweige denn Sand, in den eine Katze reingepinkelt hat. Und deswegen haben sie ein schwaches Immunsystem.
Ja,
weil sie nichts,
ist das so?
Die dürfen wirklich nichts.
Dann kippen die Italiener reihenweise um und dann stehen sie ihrem Bruttosozialprodukt nicht mehr zur Verfügung. Und dann haben wir diese Wirtschaft.
Dann haben wir den Salat. Ich meine, das ist ein G8-Staat. Die sind leistungsfähiger, als sie das glauben.
Ja.
Das ist
also doch immun.
Immun, ja.
So ein bisschen.
Ja, ein bisschen, ja.
Ja.
Ein bisschen immun für gute Argumente. Für gesunden Menschenverstand. Sag ich mal. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, weil ich ja ein paar Jahre da war und wenn ich mein Kind im Juni abgeholt habe aus der Kita, dann wunderte ich mich, dass die nicht draußen auf dem Hof sind und dann waren die immer so im Keller bei 30 Grad, völlig verschwitzt und ich fragte so die Kindergärtnerin, warum sind die alle drin? Ja, c'è vento. Es ist Wind, es windet. Es weht Wind. Und die viele Eltern plädieren dafür, die Kinder im Keller bei 30 Grad zu bleiben, sobald es draußen ein bisschen windet. Man könnte ja eine Ohrenentzündung bekommen oder eine Erkältung. Genau.
Ach du je. Mhm. Ich glaube, mit Italien geht es den Bach runter.
Ja, kann sein. Seitdem habe ich auch.
Wenn die nicht schon am Ende des Baches angelangt sind.
Es kann sein, ja. Es kann sein, dass da schon. Ja.
Bei Wind. Bei Wind gehen die nicht raus.
Bei Wind gehen die nicht raus. Aber, weißt du, es ist natürlich auch dumm zu sagen, das ist Italien. Das war ja nur die eine Kindergärtnerin in dem einen Kindergarten in Nordostitalien, im Veneto.
Du hast gesagt, die Italiener.
Ja, aber das war dumm. Ich muss mich jetzt wirklich korrigieren.
Flächendeckend.
Man muss sich sowieso ständig korrigieren. Man tut anderen Leuten und sich selbst so oft Unrecht, Nils.
Allerdings,
Also ich tue dir ja auch ständig Unrecht.
Da hast du verdammt nochmal recht.
Da habe ich wirklich recht. Und ich habe auch Lisa Feller Unrecht getan, allein dadurch, dass ich ihren Namen sage. Wobei, wenn unsere 20 Hörer, oder lass es 200 sein oder 2000.
Aber hast du die verwechselt mit Lisa Fitz oder mit dieser anderen, mit der Österreicherin?
Die habe ich verwechselt, ja. Ich verwechsel alles. Also ich denke auch immer, wenn ich Franz Beckenbauer sage, es ist Shakespeare. Aber das ist, es gibt so viele Namen. Was willst du machen? Weißt du, Henry Miller ist auch nicht Gerd Müller.
Was willst du machen? Genau.
Wie bitte?
Ja. Was willst du machen? Das ist eine gute...
Ich weiß zum Beispiel bis heute nicht genau, wer ist eigentlich dieser Nils Heinrich?
Du, das fragen sich so viele Menschen. Ja. Die Frage ist einfach müßig zu
stellen.
Nils Heinrich ist der im Jahr 2023 mit einem neuen Programm auf die Bühne zurückkehrt.
Erzähl, wie soll das denn heißen?
Als wäre er jemals weg gewesen. Das ist doch Quatsch. Ich trete natürlich das nächste Jahr auch noch mit beiden Programmen auf. Ich habe aber momentan wesentlich mehr Freude an dem Aufstandprogramm als an Deutschland, eigentlich Katerland, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass diese 30 Jahre Wendegeschichte langsam auserzählt ist und wir uns wieder neuen Sachen zuwenden. Vor allem jetzt mit Corona. Wir haben ja alle eine völlig neue Wirklichkeit. Und die deutsche Einheit rückt jetzt wirklich langsam mal in den Hintergrund. Die ist 30 Jahre her.
Unfassbar lang, ja.
Ich habe langsam überhaupt keinen Bock mehr, diese ollen Geschichten zu erzählen. Auch wenn sie zugegebenermaßen lustig sind, auch wenn das einige noch gerne hören, auch wenn es einige noch interessiert. Mhm. Aber wir haben jetzt neue Probleme, neue Realitäten. Wir haben eine neue Generation, die nachwächst, die mit einer anderen Sichtweise diese Welt betrachtet. Ich war am selben Tag im Unterhaus in Mainz wie Moritz Neumeier. Mhm. Moritz Neumeier hat unten natürlich im großen Saal gespielt und ich hatte oben 20 Leute. Das waren alle 20, die ich an dem Abend für mich auftreiben konnte, die sich da für mich noch interessiert haben, die gar nicht mehr vielleicht, die komplett vergessen hatten, dass ich in Mainz schon große Events hatte beim ZDF auf dem Lerchenberg, beim Dreisat-Festival, was sich aber so mittlerweile versendet hat, auch im Überangebot untergegangen ist. Und Moritz Neumeier hat halt jetzt, das ist ein fleißiger Arbeiter, der macht auch sehr gute Stand-Up-Sachen, das muss man sich mal angucken. Sein letztes Programm gibt es komplett in voller Länge professionell produziert auf YouTube. Das ist sehr, sehr lustig, sehr gut gemacht. Der hat ein gutes Standing, der hat auch eine gute Attitüde auf der Bühne, muss man sich reinziehen, und er hat ein wahnsinnig junges Publikum. Unfassbar. Und vertickt da am Ende der Show auch noch tonnenweise Merchandise, sogar Poster verkauft er und alles. Also Sachen, wo ich nie auf die Idee kommen würde, dass Leute sowas kaufen möchten. Das haut er den Leuten da in die Taschen gegen harte Kohle und die reißen ihm das alles aus der Hand. Mhm. Sensationell. Da steht man staunend davor und denkt sich, ach, so geht das also. Mhm. Boah. Und der ist, glaube ich, der ist 17 Jahre jünger als ich. 88 geboren.
Ja.
Genau. Ja.
Ja, das.
Und rollt das gerade alles von hinten auf, das Business. Sehr, sehr bewundernswert. Krass. Krasser Scheiß.
Ja.
Ja. Aber ich komme jetzt. Ich komme demnächst mit einem Programm für Leute meiner Generation, was auch so heißen wird. Denn wir haben jetzt einen Titel.
Ja, als wäre er jemals weg gewesen. Das ist ein geiler Titel.
Als wäre er jemals weg gewesen. Soll das der Titel sein?
Super Titel. Ich würde
das
nicht.
Klingt aber auch nicht schlecht. Als wäre er jemals weg gewesen.
Ich würde dir die Tür eintreten, wenn du so einen Titel hättest. Ich würde sofort kommen und.
Als wäre er jemals weg gewesen.
Ja, das ist geil. Nils Heinrich, als wäre er jemals weg gewesen. Das macht die Sache größer.
Der große Nils Heinrich.
Ja, er.
Der große, zu dem wir damals auf die Bühne gegangen sind im Kfz.
Ja, setz da mal höher an. Außerdem musst du auch Poster verkaufen. Plakate von dir. Das will ich auch kaufen.
Ich verkaufe nicht nur Poster, ich verkaufe sogar Toaster.
Ah. Ja. Das war jetzt mehr so ein Bernd Stelter, oder? Der kümmert sich ja auch schon um die Alten seit längerem. Also um die auch niemals auf den Fernseher verzichten möchten.
Um die ganz Alten, die schon 30 Jahre älter sind.
Ja, die noch Peter Frankenfeld kennen.
Ja, ich will aber jetzt eher so meine Generation, die jetzt langsam realisieren, dass sie diesen Schritt gerade machen.
Ja.
Auf die andere Seite des Lebens.
Auf die falsche Seite der 50, habe ich neulich gehört. Ja. Fand ich auch
und das
sehr
ist,
gut.
Ich möchte all jenen, die in meiner Situation sind, jetzt so eine Möglichkeit geben, darüber zu reden.
Aber möchtest du Trost spenden? Bist du so eine Art Therapeut?
Trost spenden.
Ja.
Ich möchte Trost spenden.
Also du berätst dann
Therapeut.
Ja doch am Ende des Tages.
Natürlich, auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Ja. Und wir schlittern jetzt alle langsam rüber in diese Geschichte. Einige von uns sind schon Großeltern.
Ja.
Tatsächlich, ich habe eine Stammzuschauerin im rheinischen Raum, die ebenso wie ich aus Langerhausen stammt und mich von damals noch kennt und die immer, wenn ich da spiele, in Essen oder Duisburg oder Düsseldorf ist sie immer da und wir unterhalten uns danach sehr nett. Und die meinte jetzt plötzlich, sie hätte auch schon Enkel.
Ja.
Die ist genauso alt wie ich. Weißt du, und da wird dir dann doch bewusst, es ist was passiert. Und da möchte ich anknüpfen, für die möchte ich ein Programm machen. Und das, ich sammle auch schon Ideen. Das wird, glaube ich, eine aufgeräumte Sache, eine ehrliche Geschichte. Und ich werde, glaube ich, viel Spaß dran haben, weil wir uns alle dann wiedererkennen.
Ja.
Ich erzähle den Leuten keine Lügen. Ich erzähle denen auch nicht irgendwie die Wahrheit über die Pharmalobby oder dass die Zahlen alle falsch sind, ja, mit Corona und dass
sondern im Krankenhaus viel
mehr Leute an Krankenhauskeimen sterben, ja, und diese ganzen Klassiker, die ja die Volker Pispers vor 15 Jahren schon beklagt hat und die immer wieder kommt irgendein Kabarettist um die Ecke mit dieser ollen Kamelle, die leider wahr ist, aber deswegen ja nicht origineller wird. Ja. Ich bin mal in Hamburg, habe ich im Taxi gesessen, habe mich mit der Taxifahrerin unterhalten und die meinte dann auch völlig unvermittelt, dass ihr Mann im Krankenhaus an Krankenhauskeimen gestorben,
ja,
ist.
Ja, habe ich auch schon, also nicht am eigenen Leibe, aber das, erlebt,
das, ja. Ja, das kommt ziemlich häufig das vor und es ist öfter, eine ziemlich bittere Angelegenheit und da stehst du dann völlig machtlos daneben.
Aber das Problem ist einfach, das Leben bleibt ja auch nicht ausrechenbar. Also man kann das auch
nicht komplett
ausschließen, dass ich beim nächsten Podcast nicht zur Verfügung stehe, weil leider jemand einen diabetischen Anfall bekommt, eine Unterzuckerung im Auto und dann bei Rot über mich drüber fährt. Kann ja passieren.
Ja,
da gibt's keine.
Das kann alles passieren.
Aber das haben wir natürlich auch schon. Natürlich, der Körper, alles, die Funktionen lassen langsam nach. Ich sage Lisa Feller und meinte Shakespeare. Aber es ist ja nicht seit gestern, dass Leute, also sterben zum Beispiel. Ne? Das hat man auch schon in der Schule erlebt, dass dann sich jemand umgebracht hat aus dem höheren Jahrgang. Oder, keine Ahnung, Leukämie hatte und daran gestorben ist mit 12. Es wird nur mehr und man redet mehr darüber. Ich weiß noch nicht, ob ich in die Show gehen will und darüber ein lustiges Lied hören. Oder hey,
nein,
bin auch über 50.
Es wird doch wieder mal komplett persönlich.
Ja.
Ich werde doch nichts über Krankheiten erzählen, auch nicht über Selbstmorde und den ganzen anderen Scheiß, der uns
bedrückt. Auch wenn du es lustig aufbereitest?
Ja, weil ich vielleicht erzähle ich was über meine Mutter,
ja,
die dieses Jahr gestorben ist und die ihr Leben, obwohl sie die finanziellen Mittel hatte, nie genossen hat. Die war geizig bis zum Schluss und als sie dann tot war, haben wir festgestellt, dass sie eine fünfstellige Summe auf dem Konto hatte.
Toll. Für euch.
Die also mit einer höheren Zahl als 1 begann.
Ja.
Wo man sich dann schon fragt, wieso hast du dir nie was gegönnt? Wir sind 3 Geschwister, wir haben das natürlich unter uns aufgeteilt, aber es hätte nicht sein müssen, weil das niemand von uns wirklich gebraucht hat, die Kohle. Es gab auch keinen Streit und gar nichts, es war völlig harmonisch, aber wir waren wirklich ein bisschen erschüttert, dass da diese doch große Summe plötzlich vorhanden ist. Und wir kannten alle unsere Mutter, also wirklich, das ist so Kleinigkeiten wie, man ist mal auf einem Sonntagsausflug, die ganze Familie und guck mal, da ist ein Eiscafé, wollen wir da nicht mal hingehen, jeder isst einen Becher Eis, irgendwie schon Kuyamara Split und Banana Split und wie das alles heißt, schön Erdbeerbecher, nee, ich hab noch Eis zu Hause im Tiefkühlschrank, das können wir essen. Wo man sich dann, wo man sich dann denkt, der eigentliche Reiz dieses Straßencafés, dieses Eiscafés, besteht ja darin, dass wir das hier essen, dass wir hier sitzen, dass wir schon uns unterhalten, dass jeder noch ordentlich Sahne drauf kriegt, dass wir einfach hier eine schöne Zeit haben und nicht, dass wir jetzt Geld sparen und in der dunklen Wohnung sitzen und da das Eis mümmeln, was du noch im Kühlschrank hast, was vielleicht auch schon seit 3 Monaten abgelaufen ist. Das ist ja auch so eine Spezialität vieler älterer Menschen, dass sie da die 70er und 80er und 90er in der Speisekammer aufrechterhalten.
Horten, ja. Ja. Horten ist ein Hobby der Alten.
Da haben wir ja auch viel ausgeräumt.
Ja.
Aber nein, das hat sie irgendwie, also sie war nicht in der Lage, mal den Moment zu genießen und da vielleicht mal einen kleinen Aufpreis dafür zu zahlen, was natürlich die Gastronomie wieder leben lässt. Weißt du, alle jammern, dass alle Läden zumachen, die Restaurants und so weiter und die kleinen Geschäfte, aber sie helfen ja alle dabei, indem sie da nicht hingehen. Aber so ein Laden überlebt ja nur, wenn er Kundschaft hat. Weißt du, und dann hat sie da, dann war sie da geizig all die Jahre, hat auch wie eine Verrückte, hat sie Pfandflaschen gesammelt, was ja per se jetzt nicht schlecht ist, worauf einige Leute auch dringend angewiesen sind, aber was man nicht unbedingt muss, wenn man es nicht braucht. Und dann ist sie gestorben und wir stellen da plötzlich fest, dass diese irrsinnig hohe Summe vorhanden ist. Mhm. Ich glaube, einige Leute können das gar nicht.
Was denn?
Was meinst du? Da muss also Geld auch mal für einen schönen Moment ausgeben, den man nicht in der Hand halten hat. Den man nicht in der Hand halten kann. Siehst du, ich spreche auch schon völlig, ich werde wirklich alt, ich werfe hier schon Worte durcheinander. Geld für einen schönen Moment ausgeben, den man nur genießt. Geld für Genuss auszugeben, das können einige gar nicht.
Die brauchen irgendwie,
das Geld muss für etwas Haptisches ausgegeben werden, was vielleicht auch nicht viel kostet, was runtergesetzt war. Dann habe ich was für mein Geld bekommen. Ja. Oder für Benzin, was im Nachbarort an der Tanke 2,5 Cent billiger ist als hier bei uns in der Stadt. Und da fahre ich jetzt mal die 30 Kilometer und tanke da billiger als hier.
Aber hast du denn den Eindruck, deine Mutter hat das im Alter verlernt, was sie schon mal konnte, oder konnte sie es eigentlich nie?
Die konnte das nie. Die
konnte das nie. Das heißt, sie hat es auch nicht gelernt.
Die hat sich nie irgendwas...
Vielleicht war sie sich nicht wert genug, dass sie sich auch was Schönes kauft und das genießt.
Das kann sein, das ist eine gute Erklärung. Mhm. Sie hat sich da selbst vielleicht nie wertgeschätzt, um sich so mal was zu gönnen.
Das ist traurig.
Vielleicht hat sie die Zeit ihres Lebens gedacht, ich bin unwürdig und passe da eh nicht rein.
Ja.
Das kann sein. Sonst hätte, wenn sie das einmal gemacht hätte und da Spaß dran gefunden hätte, dann hätte sie es natürlich immer wieder gemacht, ganz klar. Ja, es gibt solche und solche Leute.
Das ist dann das Gegenteil von denen, die halt prassen und nie Kohle haben und...
Das stimmt, aber die sind auf ihre Weise glücklich. Mhm. Du musst nur dann Reißaus vor denen nehmen, wenn die da mal kommen und dich um so ein paar 50-Euro-Scheine anhauen. Mhm. Und da kriegst du bald zurück. Mhm. Nee, lieber nicht. Nee, kriege ich nämlich nicht zurück von dir.
Das stimmt.
Irgendwann brauche ich es nämlich selber. Mhm. Für Drogen.
Aber natürlich, aber nimmst du das an dir auch wahr oder bist du da aus anderem Holz? Hast du mehr von deinem Vater oder was Eigenes oder gelernt, wie das geht, genießen?
Ja, ich gehe gerne essen. Ich gebe für Dienstleistungen viel Geld aus. Also ich häufe auch immer weniger Besitz an, weil ich mag es nicht, wenn die Bude voll steht mit Sachen, mit materiellen Gütern, die mir den Platz streitig machen hier in der Wohnung. Vor allem die ich dann bei irgendeinem Umzug, wenn mal wieder einer kommt, dann auch nur in die andere Wohnung bewegen muss. Und ich habe auch nichts davon, vor einem übervollen Bücherregal zu stehen und da reinzustarren und mir zu denken, ja gut, das habe ich ja schon alles gelesen. Viele Bücher kenne ich schon. Ich gebe regelmäßig Sachen weg zu Oxfam. Ich habe mal wesentlich mehr DVDs und Blu-Rays besessen zum Beispiel und habe jetzt wirklich nur noch ein paar DVDs, von denen ich weiß, die gucke ich mir garantiert nochmal an, weil das richtig gute Filme oder gute Serien sind. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann, vielleicht entscheide ich mich dann doch irgendwann, die wegzugeben. Und so ist es bei Büchern auch. Also ich habe noch einige Sachbücher oder Romane, wo ich dann hin und wieder tatsächlich mal drin rumblättere. Und Geld gebe ich tatsächlich überwiegend jetzt für schöne Momente aus. Ja.
Mhm.
Und dann ist es halt weg und hat mir einen schönen Moment
Ja, das Wort, ne? Lisa Feller.
Reitet!
Aber das ist dann natürlich kacke,
es ist
wenn man,
Montag, meine Damen
was dann
und Herren.
Kacke ist, wenn Alzheimer dich packt. Das ist dann blöd, ne? Dann hast du für die schönen Momente so viel Kohle ausgegeben und erinnerst dich nicht mehr dran.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Ja, auch gut, aber dann ist es halt so.
Dann
erinnere ich mich halt in dem Zeit. Dann erinnere ich mich da, wenn ich es noch kann, an den schönen Moment, den ich hatte. Also jetzt. Ich hatte neulich einen schönen Moment, da erinnere ich mich jetzt gerade dran. Ja. Ne?
So soll das auch mit diesem Podcast sein, finde ich. Da soll man sich gerne dran erinnern, da soll man denken, boah, da habe ich mal wieder den Namen Lisa Feller gehört. Klasse.
Ach Mensch, wer ist das eigentlich? Ja,
ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine ältere bayerische Kabarettistin, die sich beklagt, wenn sie von München Flughafen nach Nürnberg Flughafen fliegt und dann sich darüber beklagt, dass es so voll ist im Flieger.
Ach so, okay.
Ist das nicht verrückt?
Ja, das ist ja immer, das Problem sind ja immer die anderen Menschen.
Wie bitte?
Das Problem sind ja immer die anderen
Menschen. Das Problem sind immer die anderen und man selber macht alles eigentlich richtig.
Ja, ich kenne auch Kollegen, die auf der Bühne Solidarität und Gemeinsinn einfordern und die Politik muss für alle da sein, bla 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 und wir müssen solidarisch miteinander umgehen. Aber sobald es dann heißt, komm, lass uns die S-Bahn zum Hauptbahnhof nehmen, heißt es, nee, ich hasse S-Bahn fahren, da sind so viele Leute, ich hasse diese Leute, ich will ein Taxi haben.
Ja, ja.
Kenne ich alles.
Aber so sind wir alle mehr oder weniger. Jetzt ist gerade Dostojewski 200 geworden. Da war ein
herzlichen großer
Zeitartikel. Ein Wahnsinnsschriftsteller, der beweist, was möglich ist in der Kunst und dass man auch tatsächlich Texte schreiben kann, die einen nach hunderten Jahren noch interessieren. Aber dann leider Antisemit war. Und das kann man natürlich auch dann immer erklären, so aus der Zeit, ja, das waren damals alle und so und Holocaust gab es noch nicht. Ja, aber es ist alles auch Quatsch, weil es beweist vor allen Dingen, wir sind Menschen und wir sind nicht Ideale. Wir entsprechen nicht Idealvorstellungen. Nee. Es ist natürlich besonders peinlich und doof, wenn man irgendwie Wasser predigt und Wein säuft, ist klar. Aber man muss irgendwie auch, man darf das nie vergessen. Wir sind imperfekt.
Jeder ist imperfekt. Außer alle sind imperfekt, außer mir.
Naja, klar.
Ich bin der perfekteste Mensch von allen.
Und du hast mich zu dem Podcast eingeladen, Nils, weil ich nah ranreiche. Ich reiche nicht ran, aber so schon.
Du bemühst dich so, und darauf kommt es an.
Ja, Mühe.
Einsatz zeigen. Ja,
die Mühe muss doch auch mal honoriert werden, finde ich übrigens auch einen sehr guten Programmtitel.
Die Mühe muss auch mal honoriert werden. Ja, da stehen die Leute davor und denken sich, ja, kann sein, aber nicht von mir. Tschüss. Willst du denn jetzt meinen Programmtitel eigentlich wissen?
Ja.
Pass auf, jetzt kommt er, schnall dich an, hold on, fasten your seatbelts. Als Auto wäre ich ein junger Gebrauchter.
Ja.
Hallo?
Ja. Ich genieße den Moment. Es ist ja was ganz Neues, was wir gerade als Auto. Wäre ich ein junger Gebrauchter. Also, ich mache dir mal ein Kompliment und das mache ich gerne. Es ist ein echter Heinrich-Titel. Das ist wirklich aus deinem Hirn so. Das höre ich, das lese ich, das spüre ich. Das hat ja niemand gesagt. Mach das doch mal so. Das ist ein echter Heinrich und das finde ich...
Junger Gebrauchter steht dann groß auf dem Poster.
Ja, ja.
Kleine Zeile drüber, als Auto wäre ich ein.
Ein junger Gebrauchter.
Und dann ein wirklich richtig schweinegeiles Poster. Also Bild von mir, ja. Ein Gesicht. Ein Gesicht von mir.
Oder du als Auto. Das ist so ein Comic.
Nein. Ist ja eher so, Schwerpunkt liegt ja auf junger Gebrauchter, weil man fühlt sich ja nach wie vor, ich bin ja nach wie vor innerlich 20.
Ja.
Nach wie vor bin ich innerlich natürlich 20, weiß aber, dass ich tatsächlich nicht mehr 20 bin und habe jetzt all den körperlichen, geistigen, seelischen Ballast, den ich mit mir rumschlage, das muss ich erstmal alles auf die Reihe kriegen, dass auch jetzt jüngere nachkommen, die andere Forderungen an Leute wie mich stellen und so weiter. Und es wird eine Abrechnung mit mir selber sein, dieses Programm. Aber
schonungslos. Schonungslos lustig.
Schonungslos klingt so anstrengend. Nein, es soll ein wirklich schönes, unterhaltsames Programm sein, was auch ein bisschen in die Tiefe geht, aber nicht schonungslos. Also auch kein Shame-Programm, auch kein... was die Leute angestrengt in den Abend entlässt und auch irgendwie betröppelt und mit schlechten Gewissen und so weiter.
Ja. Ich sehe gerade so ein Stempelsymbol auf deinem Plakat. Kein Shame-Programm.
Kein Shame-Programm.
Kein Shame.
No Shaming.
No Shaming.
Ja.
No Shaming. Nee, aber so richtig deutsch. Shame-Programm. Kein Shame-Programm.
Ja. Kein Schämprogramm. Ja. Nee, es gibt ja nun einige Sachen, die mir durchaus auf den Geist gehen. Ja. Also ich kann zum Beispiel, ich persönlich kann Leute nicht verstehen, die ein Auto besitzen. Ja. Aber ich habe natürlich auch die Arroganz des Großstädters, der in einer Stadt lebt, die einen sehr, sehr gut ausgebauten ÖPNV hat.
Ja.
Und wenn ich auf dem Land, wenn die Leute auf dem Land kein Auto hätten, dann könnten sie abends nicht in den Dorfgasthof kommen, in dem ich spiele, in dem ich auch viel Publikum habe tatsächlich, weil der Veranstalter gut arbeitet. Wenn ich vor Jahren mich dazu entschieden hätte, nur noch vor Studenten aufzutreten, wie einige der jüngeren Kollegen das zielgerichtet machen, oder hier ein mittlerweile sehr, sehr populärer Schriftsteller mit einer eigenen Buchreihe, mit, also der auch mit mir zusammen angefangen hat, der sehr, sehr zeitig gesagt hat, ich trete nur noch da auf, wo ein ICE hält.
Ja.
Das sind ja meistens Städte, wo auch eine Uni ist, wo dann ein junges studentisches Publikum auch zu haben ist. Der hat da sehr, sehr zeitig schon diese Gruppe für sich festgenagelt.
Kannst du in Hamm aber Pech haben.
In Hamm.
Oder in Siegburg.
Ja, da nicht. Also ich glaube, es gab dann irgendwann den Zusatz, da muss auch eine Uni sein. Genau, denn ja. Der ICE, das habe ich gestern gesehen, der hält selbst in Wabern.
Ja.
In Hessen.
Ja.
Und auch in Binz.
In Binz, ja. Mhm.
Da ist sogar die Endstation. Mhm. I-Binz.
Ja, I-Binz. I-Binz. Ja, ich kann Leute nicht verstehen, die einen Fernseher haben. Aber die muss man ja dann nicht gleich hassen, ablehnen oder umbringen wollen. Das ist dann halt
weil,
so.
Weil der Anblick eines Fernsehgerätes auch im ausgeschalteten Zustand dein Missfallen erregt.
So ist es.
Hast du ja hier schon mal wortreich bekundet.
Na, wortreich. Wortreich bin ich doch eher nicht, oder? Nee. Die Position hat ein anderer in diesem Podcast.
Ja, ja.
Aber das ist
der
gar nicht.
Mit dem Fernseher.
Das ist zärtlich gemeint, Nils.
Der mit dem Fernseher.
Ja.
Ich habe einen Fernseher.
Mit dem Fernseher. Ja, siehst du wohl.
Ich habe gestern seit langer Zeit mal wieder Tatort geguckt.
Aha, aus welcher Stadt? Mit ICE-Anschluss?
München.
Mit ICE, ach so.
München, nein, München. Ich gucke auf der Seite www.tatort.de, aus welcher Stadt einer kommt. Und man hat so seine Favoriten. Und München lohnt sich eigentlich immer. Nicht unbedingt wegen der Fälle, sondern weil hin und wieder mal so eine kleine Spitzfindigkeit dabei ist.
Ja.
Und man freut sich dann über einen kleinen hingeworfenen Dialogfetzen. Mhm. Also es ist was für Feinschmecker manchmal.
Ja.
Der Fall gestern war insgesamt ein bisschen dröge und auch zu lang ausgewalzt, aber es waren schon so kleine Momente dabei, wo man dann doch mal schmunzeln musste.
Ah ja.
Das ist, mag ich an München, die machen das sehr liebevoll.
Mhm. Ja. Ich kann da gar nicht so mitreden, weil ich glaube ich seit jetzt nun...
Kein Tatort guckst.
Ja, kann man ja auch ohne Fernseher mit dem iPad oder so, aber in der Mediathek, aber ich...
Ich sag dir ganz einfach, weshalb diese Entscheidung gefallen ist. Ich wollte nicht ewig lang bei Netflix gucken, was es da für Filme gibt.
Du hattest Bock auf einen
Film. Suche kann ja gerne auch mal eine halbe Stunde dauern. Ich wollte auch keine neue Serie anfangen. Ich wollte einfach hier Tatort, klicke ich auf Abspielen in der Mediathek. Und dann ist er nach anderthalb Stunden vorbei.
Und gibt es denn da so Tatortorte oder auch Darsteller, wo du sagst, nee, sorry, Saarbrücken gucke ich nicht oder sowas?
Richtig, Saarbrücken gucke ich nicht. Ich gucke auch seit einer ziemlichen Weile Münster nicht mehr, weil der Humor immer abgedroschener wird mit den Jahren.
Das verstehe ich.
Ich gucke so gut wie immer den Polizeiruf aus Rostock, weil der sehr gut ist.
Und
da habe ich noch nie eine Enttäuschung erlebt.
Und wie ist mit Kiel?
Da habe ich jetzt den letzten geguckt, Borowski. Da hat Lars Eitinger wieder diesen Serienmörder mitgespielt. War mir aber auch ein bisschen zu aufgesetzt und ein bisschen langatmig.
Ah, ja.
Ich habe mal vor Jahren einen sehr, sehr guten Tatort aus Köln geguckt. Da ging es um Gewalt, also um so eine Dreiergruppe. So zwei Jungs, ein Mädchen, so Abiturienten, die andere vermöbelt haben in der U-Bahn und richtig brutal gewalttätig waren. Und es stellte sich hinterher raus, die Haupttäterin war das Mädchen in der Dreiergruppe, weil die hatte sehr alte Eltern.
Ja.
Also die haben sehr spät dieses Kind bekommen und haben das halt verwöhnt ohne Ende. Die durfte zu Hause alles. Und es ist einfach eine schlichte, ergreifende, einfache Geschichte, aber sehr, sehr gut gefilmt. Sehr brutal auch, sehr, sehr schockierend. Und am Ende die Auflösung war auch drastisch. Also da hat er, glaube ich, der Vater hat dann die Mutter umgebracht, weil die dem Mädchen alles durchgehen ließ. Und er konnte sich nie irgendwie durchsetzen in Erziehungsfragen. Es war dann auch noch ein ziemlich brutales Ende, ein ziemlich drastisches Ende auch. Aber das war ein sehr, sehr guter Tatort, der ziemlich unter die Haut ging, ja.
Ja. Doch, ab und zu, also es gibt schon tolle Tatorte, angefangen mit dem berühmten, mit Nastassja Kinski bis zu den ersten in Münster, die waren ja auch toll und stilprägend und so, und Kiel finde ich auch klasse und es gibt schon viele gute, ist schon so. Bei mir war irgendwann der Rand voll, ich habe zu viel von den Dingern geguckt über Jahre und dann machte ich einfach nicht mehr und war übersäuert sozusagen, über Tatortherd und hatte Bock auf andere Formate und überhaupt. So ist es halt im Leben. Dann willst du mal wieder ans Meer, weil du 10 Jahre da nicht warst und umgekehrt. Ja. Oder du fährst halt 40 Jahre lang immer auf denselben Campingplatz. Kann ich auch verstehen. Ich kann, das ist das Schlimme am Älterwerden.
Wo all die anderen schon kennst, die seit 40 Jahren eben das Gleiche machen.
Das ist auch das Schlimme, am Älterwerden. Man kann das alles verstehen irgendwie mittlerweile. Oder man radikalisiert sich und sagt, nein, ich nur noch so, nur noch so, nur noch so, nur noch so. Wenn ich mit jemandem spazieren gehe, nur wenn ich links gehen darf, sonst gehe ich gar nicht mit dem spazieren.
Ja, genau. Man muss auch mal seine eigene Meinung akzeptieren können. Die eigene
Meinung. Ausgewogenheit, die lässt uns älter werden, sonst radikalisieren wir uns, wir Alten, und wählen AfD. Das bringt's nicht.
Nee, das bringt's nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Dass das was
das bringt nicht.
Ja. Dann, Frank, dann lass uns mal unsere Wohnung auf Wärmepumpe umrüsten, damit wir gewappnet sind fürs 22. Jahrhundert.
Ich kaufe mir jetzt erstmal einen Fernseher.
Damit der Putin uns nicht mehr sein überteuertes Erdgas verkaufen kann.
Ich kaufe mir einen Fernseher und ich kaufe deine alten Bücher über Oxfam, habe ich mir überlegt. Okay. Das wäre doch mal interessant, wenn du über Oxfam Bücher verkaufst, wie kriege ich bei Oxfam raus, ob die von Nils Heinrich sind?
Du musst du Oxfam fragen.
Achso, frage ich mal Herrn Oxfam, okay.
Ja, dann untersuchen die Fingerabdrücke, dann kriegen die das
alles
raus.
Alles klar.
Ich glaube, die haben da ihre Methoden.
Ja, dass jemand reinschreibt oder Seiten rausreißt, die Werbung zum Beispiel.
Keine Ahnung, irgendwie kriegen die das raus.
Heutzutage ist alles möglich, Nils. Auch das Gute.
Definitiv, das habe ich irgendwo gelesen. Ja. Ich glaube, in der gedruckten Zeitung. Ja.
Ich fange jetzt an mit Zeichenkurs, das weiß ich schon. Ich lasse mich gerne beraten von einem Buch, das habe ich mir von meinem Sohn geliehen, weil ich es ihm mal geschenkt habe. Tolle Zeichentricks, ich möchte gerne besser zeichnen können. Auf meine alten Tage.
Für wen?
Für mich selber. Ich möchte ich möchte besser zeichnen können. Ich finde es so lächerlich.
Was für
Zeichnen?
Aquarell, Öl.
Ich habe dir ja vorhin dieses Gedicht vorgelesen von mir und in diesem Buch sind Zeichnungen drin. Also das Buch ist von Anfang 80er. Da sind Zeichnungen drin. Die haben mir gezeigt, ich zeichne 40 Jahre später immer noch genauso beschissen. Und ich würde gern da was dazulernen.
Ja. Ah, und da hast du jetzt deinem Sohn ein Buch geklaut.
Ich habe es mir von ihm geliehen. Ich habe um Erlaubnis gefragt. Das ist ein ganz tolles Buch, was ich mal für ihn gekauft habe. Bist du noch dran?
Ja.
Und das heißt...
Ja, ich bin noch dran. Ja, aber was sind das denn? Sind das Karikaturen oder was?
Nee, das heißt 100 geniale Zeichentricks. Nein, nein, wie du einen Raum zeichnest.
Nein, also, was du da zeichnest.
Was ich? Ich weiß doch noch nicht, was ich da zeichne.
Männchen,
Ach so, was
Blumen,
ich? Ja, ich zeichne eigentlich
Bäume,
seit
Pferde.
Seit immer schon Gesichter und Figuren und so. Aber ich würde gerne so räumlich malen
wie
können.
Cartoon-mäßig oder so echt porträtmäßig?
Nee, cartoon-mäßig. Ja, ja. Ich habe auch früher so in meinen 20ern habe ich auch Porträts gemalt, gezeichnet, so mit Bleistift. War auch nicht ganz schlecht so. Ich konnte das einigermaßen. Hab mir dann auch Mühe gegeben, so mit Raster und so, damit die Proportionen stimmen. Aber hier in diesem Buch, da geht es um ganz viele Themen, wie man halt Perspektiven einsetzt und so bei Figuren. Und das ist toll. Weißt du, wenn du ein Porträt malst, wo sich jemand zu dir nach vorne beugt, dann ist natürlich der Kopf größer als der Rest des Körpers.
Ja.
Und solche Dinge, die kann ich halt gar nicht. Und das würde ich gern lernen.
Und man sieht ja sofort, wenn sowas falsch gezeichnet wird.
Sofort. Das sieht so beschissen aus.
Diskreditiert ja das ganze Bild.
Natürlich. Das
Wenn das vorne und hinten nicht stimmt und scheiße aussieht, dann kann ja noch, also das ein oder andere Detail kann ja dann richtig schön sein, aber wenn diese ganze Perspektive nicht
genau... Das diskreditiert alles komplett. Ja, das ist wie einen tollen Text lesen und dann merkst du, der kennt den Unterschied zwischen, also der wählt das falsche Wort an der Stelle. Und um es mit Mark Twain zu sagen, der Unterschied zwischen einem richtig gewählten und falsch gewählten Wort ist der Unterschied zwischen einem Gewitter und einem Glühwürmchen.
Ja, das hat mich gestern nämlich zum Beispiel an einem Zeitungsartikel gestört, in der Taz. Da ging es um die beiden jungen Ostberliner, die in Leipzig damals, 89, diesen großen Demonstrationszug gefilmt haben. Es waren zwei junge Ostberliner, die haben sich aus ihrer Wohnung gestohlen. Die haben die Stasi noch genarrt, indem relaisgesteuerte Lichtschalter quasi vorgegaukelt haben, dass in der Wohnung noch jemand ist. Die Wohnung in Ost-Berlin wurde belagert von der Stasi. Und die sind dann übers Dach, diese beiden Jungs, die Filmer, sind mit ihrer VHS-Kamera, sind übers Dach in ein Nachbarhaus geflohen, zum Seiteneingang raus und haben sich in ihr Auto gesetzt und nach Leipzig gefahren und haben dort vom Kirchturm in der Innenstadt, haben sie diesen großen Demonstrationszug gefilmt. Und der ist dann, also diese Videokassette mit mit dem Filmmaterial drauf, ist dann von einem Spiegeljournalisten rübergeschmuggelt worden in den Westen. Mhm. Und ist dann in die Hände der Tagesschau-Redaktion gefallen. Und abends in den Tagesthemen liefen dann diese Bilder. Und das war im Oktober 1989. Mhm. Siehst du, so weit ist es schon. Mhm. 1989. Und in dem Artikel war das falsch, also das, die Zeitabläufe waren irgendwie falsch. Also da hieß es, die beiden waren am 4. November 89 auf der großen Demo am Alexanderplatz und sie wussten dann, auch in Leipzig wird was Großes passieren. Aha. Und das hat mich so massiv geärgert, ja, weil das stimmt nämlich einfach nicht. Ja, diese vierte, als die 4. November-Demo am Alexanderplatz war, war schon alles da gelaufen. Die wurde vom DDR-Fernsehen sogar live übertragen.
Ich weiß.
Und das, wo ich dann einfach sagen muss, junge Kollegin, die das geschrieben hat, frag mal jemanden, der über 40 ist. Der kann dir sagen, dass das anders war. Und, oder frag am besten den Typen, den du in diesem Artikel interviewt hast. Ja,
oder denk einfach mal nach.
Es sei denn, der ist auch schon genauso tatterig im Kopf und hat dir da einen falschen Zeitablauf
gegeben. Recherchier einfach sauber.
Oder recherchier einfach mal. Erich Honecker ist am 18. Oktober 89 zurückgetreten worden und danach war freie Bahn mit Marzipan. Mhm. Finger im Po, Mexiko.
Richtig.
Ja, da war die Sache in Leipzig schon längst erledigt. So, und das regt mich dann einfach so. Da muss ich dann 3-4 Mal nachlesen, ob ich das jetzt, ob das genauso ist, wie ich es da gelesen habe in dem Artikel.
Und ja, das irritiert einen dann.
Für mich realisiert, ja, das steht da so, aber das stimmt doch nicht. Wo sind denn die Leute, die da doch Bescheid wissen, dass es ganz anders war? Haben sie alle in Rente geschickt bei der Taz?
Das gibt's doch alles nicht mehr.
Das gibt's doch nicht mehr. Das
gibt's nicht mehr, die Qualität.
Und da ärgere ich mich dann 3 Stunden rum und denke mir, das ist doch vertane Lebenszeit, ich gehe jetzt schön ins Eiscafé. Und gönne mir einen schönen Moment.
Gönn dir einen Moment. Gönn dir heute auch einen schönen Moment, Nils.
Ja, das mache ich jetzt. Denn ich sag mal, wir haben alles besprochen.
Ja, ist alles durch.
Ist alles durch. Also werden wir demnächst wieder aufeinander treffen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. In erster Linie bedanke ich mich natürlich bei unseren Gönnerinnen und Gönnern auf Patreon, die durch ihre tatkräftige finanzielle Unterstützung das Herstellen dieses Podcasts möglich machen. Das geht an euch, ihr Nassauer, die ihr das auf allen anderen Plattformen hört und nichts dafür zahlt. Ein Abo ist nicht teuer und kann jederzeit gekündigt werden. Das wollte ich noch loswerden. Ich bedanke mich bei meinem Gast der heutigen Ausgabe von Alte Nice Männer, Frank Smiljes.
Dankeschön, Nils.
Seines Zeichens ist sehr erfolgreicher Kabarettist aus Tempelhof in Berlin.
So ist es.
Alles klar.
Alle Gute.
Ich wünsche uns beiden noch einen schönen Rest November.
Das wünsche ich uns auch.
Danke, dass du wieder mal vorbeigeschaut hast, lieber Frank.
Lieber Nils, mach es gut.
Du auch. Tschüss.